Psalm 46 hat uns die vergangene Woche beschäftigt. Ein Trostpsalm. Ein Psalm, den man das ganze Leben lang braucht, und von daher ist es ganz gut, diesen Psalm auch zu verstehen und ihn recht zu verstehen. Gott ist unsere Zuflucht. Die Söhne Koras haben diesen Psalm gedichtet. Und ich lese nochmal die ersten 8 Verse aus diesem Psalm 46 vor. Zuerst die musikalische Angabe, Vers 1, dem Vorsänger von den Söhnen Koras auf Alamot, eine höhere Tonart, ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum, die Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Ich möchte am Anfang kurz noch mit uns still werden und beten. Wir danken dir, Herr, dass du dir für jeden Sonntag Gedanken machst, uns das rechte Wort zu geben. So wie ein Hirte seine Schafe weidet, so weidest du uns auf deine grüne Aue und hast dir Gedanken gemacht darüber, was wir nötig haben und brauchen. Herr, wir werden wunderbar von dir geführt und dein Wort ist so reich, so herrlich und hat so viel Licht und Segen für uns bereit. Hilf uns auch heute Morgen, das wahrzunehmen, zu entdecken, uns daran zu erfreuen, dankbar in unserem Herzen zu werden und entschiedener noch zu werden, dir zu folgen und dir zu dienen. Herr, wir wollen dir danken, dass dieses Wort, welches wir gelesen haben, Kraft hat, unser ganzes Leben zu verändern und uns zu dir hinzuführen und uns dich zu offenbaren. O unser himmlischer Vater, wir wollen dir dafür danken, dass dein eigener Sohn Wort genannt wird. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Nun lass uns die Herrlichkeit deines Sohnes, die Herrlichkeit deines Wortes aufgehen. Um deines Sohnes Wille wollen wir dich bitten in seinem Namen. Amen. Ich lese uns nochmal die Verse vor, die uns heute Morgen ganz besonders beschäftigen sollen, nämlich die Verse 7 und 8. Da sind wir nämlich stehen geblieben. Die Völker toben und die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Man muss sich vorstellen, dass die Söhne Koras mit diesen Bezeichnungen, die sie hier selber auch uns aufgeschrieben haben, etwas anzufangen wissen. Der Herr der Heerscharen, der Gott Jakobs, seine Stimme. Und so sehr sie in der Lage waren, diese Begriffe zu verstehen mit Gottes Hilfe und auch daran sich zu erfreuen, so sehr müssen wir auch in der Lage sein, sie zu verstehen. Der Begriff zum Beispiel der Gott Jakobs sagt zuallererst dem Leser einmal gar nichts, nicht viel. Er spricht von Gott selbst und er spricht von Jakob. Aber wenn ich jetzt rausfinden möchte, was damit gemeint ist, dann muss ich schon die Bibel aufschlagen und muss zum Beispiel die Geschichte vom Jakob lesen. Und mir dann Gedanken machen darüber, was denn der Gott Jakobs, dieser Begriff, ganz besonders auch meint. Zum Beispiel, dass eben Jakob als Stammvater Israels schon für das Volk steht. Der Gott des Volkes Israel, der Gott Jakobs. Ja, überhaupt ist es notwendig, sich Gedanken zu machen über Gott. Der Begriff der Herr der Heerscharen ist genau dasselbe, das ist das Nächste. Warum bezeichnet sich Gott so? Luther hat übersetzt mit Zebaoth. Das ist ein Wort, was uns gar nichts sagt. Heerscharen, das sagt uns schon etwas. Gibt es ja heute noch militärische Heerscharen, gibt es noch. Aber auch eben, wenn wir die Bibel betrachten, gibt es noch ganz andere Heerscharen, die himmlischen Heerscharen. Warum erwähne ich das am Anfang? Aus dem einen Grund, ich will darauf hinaus, dass dieser Schatz, den wir hier haben, gehoben werden muss. Wenn ich jetzt nur da sitze und jetzt nicht mitdenke oder auch nachher, wenn ich selber in der Bibel lese, nicht in meine Hände falte und sage, Herr Jesus, lass du mir den Schatz, den ich hier vor mir habe, aufleuchten, dann ist es so, dass mir das wenig zu sagen hat. Also das Wort Gottes bewegt nicht mein Herz, meine Gedanken, meine Sinne. Ich komme nicht zum Nachdenken. Neulich habe ich einen Artikel gelesen von einem amerikanischen Theologe, der über die stille Zeit der Puritaner, so möchte ich es mal sagen, geschrieben hat. Und der darauf aufmerksam gemacht hat, wie sie immer wieder betont habe, dass das Nachdenken so entscheidend ist. Wenn wir nicht zum Nachdenken kommen und das Wort nur lesen, ist es für uns unmöglich, dass wir etwas daraus mitnehmen können. Es bleibt nur an der Oberfläche. Es erreicht nicht unser Herz. Es verändert nicht unser Leben. Und von daher möchte ich am Anfang von dieser Predigt uns da ermutigen, auch die jungen Leute, wenn ihr die Bibel lest. Es ist so wichtig, dass ihr versteht, dass das Lesen allein nicht ausreicht, sondern dass ihr, wenn ihr gelesen habt, den Herrn bitten müsst und es inniglich, dass er euch das Wort auftut, dass er euch das erklärt, dass er euch dadurch verändert, dass ihr Verständnis bekommt. Und dass ihr bereit seid, darüber nachzudenken, bereit seid, euch darüber Gedanken zu machen. Drei Dinge hat unser kleiner Abschnitt als Inhalt. Drei Aussagen, die über Gott gemacht werden. Und diese Aussage, die möchte ich mit uns durchgehen. Die allererste Aussage. Wir fangen von hinten an. Der Gott Jakobs, heißt es da am Ende von Vers 8, ist unsere sichere Burg. Wenn man den Jakob und sein Leben sich anschaut, dann ist eine Sache ganz oft im Leben des Jakobs vorhanden. Schwierigkeiten sind ganz viele vorhanden im Leben des Jakobs. Und im Psalm 20, Vers 2 heißt es einmal in folgender Weise, der Herr antworte dir am Tag der Drangsal, der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Der Herr antworte dir am Tag der Drangsal, der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Hier könnt ihr ganz gut verstehen, wenn Jakob jetzt nicht die Geschichte vom Jakob vor mir ist, dann ist der Gott Jakobs für mich ein Farbloser. Aber wenn ich mit dem Jakob jetzt unterwegs bin und ich schaue auf ihn und sage, genau so kann ich auch sein. Nur auf meinen eigenen Vorteil aus. Ich raube mir den Erstgeburtssegen. Ich verstelle mich, damit ich etwas bekomme von meinem eigenen Vater und sage, ich bin der Esau. Kennt ihr das von euch? Sagt mir jetzt bitte nicht, das kenne ich nicht. Ich weiß gar nicht, was das heißt und was das bedeutet. Ich bin rein und heilig. Und meine Gedanken sind nur rein und heilig. Ich bin ein wunderbarer Christ. Nein, wir sind wie Jakob. Und dann müssen wir rennen und fliehen. Und dann müssen wir Angst haben, weil wir in der Fremde sind. Und dann begegnet uns der lebendige Gott, so wie im Jakob. Und die Himmelsleiter wird errichtet in dieser Nacht, als der Jakob auf einem Stein liegend Ruhe sucht. Wenn ihr diese Geschichte nicht kennt, ist für euch der Gott Jakobs uninteressant. Und das Problem ist dann, wenn ihr in eure Nöte kommt, und da seid ihr doch übrigens alle drin. Niemand, der hier sitzt, kann sagen, ich habe keine Not. Aber wenn ihr dann drin seid in eure Nöte und ihr wisst nichts von dem Gott Jakobs, ja, dann versucht doch selber, euch mit eurer eigenen Kraft aus diesem Loch zu hieven. Ne? Wird euch aber gar nicht gelingen. Also muss der Gott Jakobs mir doch etwas bedeuten. Und ich muss sagen, es ist der Gott, der in meinem Versager sein Licht aufleuchten lässt. Und der auf einmal mir sagt, dass er mich behüten will, dass er bei mir sein will, obwohl ich es nicht verdient habe. Ist es euch klar, dass ihr es nicht verdient habt? Ich habe es nicht verdient und ihr habt es nicht verdient. Und wir können es uns auch nie verdienen. Wir sind gar nicht dazu in der Lage. Und doch kommt er zu uns. Später, als der Jakob auf dem Rückweg ist und er ganz schreckliche Angst hat, dem Esau zu begegnen, besucht ihn der Herr und lässt ihm sein Angesicht aufleuchten. Der Gott Jakobs. Und der Jakob kann mit Zuversicht seinem Bruder entgegengehe. Es ist ein Wunder, wenn man sich das überlegt, wie es eigentlich hätte sein müssen. Im Grunde genommen hätte der Jakob selbst seelisch daran kaputt gehen müssen. Denn er hat seinen Bruder aufs Schlimmste betrogen. Und er hat auch darunter gelitten. Und dann kommt Vergebung von Gott her. Und sein Herz wird frei. Und sein Herz wird unbeschwert. Kennt ihr das? Sagt euch das etwas? Vergebung? Gott vergibt mir, Gott reinigt mein Herz, Gott gibt mir ein neues Herz, Gott wäscht mich rein. Das ist etwas Herrliches, wenn man das erleben darf. Gott erwählt mich, so steht es mal im Römerbrief, Jakob habe ich erwählt. Der Gott Jakobs ist der Gott, der sich gerade diesen Jakob ausgesucht hat. Und wenn wir auf unsere Erwählung, da meine ich jetzt ganz besonders mal die Kinder Gottes, die sind die, die es im Augenblick eben wissen, dass sie erwählt sind. Wenn wir darauf schauen, dann können wir sagen, warum hat er mich erwählt? Dann können wir uns die Frage stellen, warum hat er mich gesucht? Warum hat er mich gezogen? Bin ich denn ihm entgegengekommen? Nein, es ist niemand, der Gott sucht. Und ich suchte ihn auch nicht. Aber er kam zu mir. Und er rief mich mit meinem Namen. Und er zog mich aus seiner Gnade zu sich. Die Erwählung. Der Gott Jakobs ist der Gott, der erwählt. Und gerade die Erwählung ist es, die auf der einen Seite uns klein macht und uns demütigt und auf der anderen Seite aber auch unsere Gewissheit und Zuversicht ist. Denn die Erwählung, die macht uns klar, dass Gott uns feststellt und sein Ziel, was er sich für uns ausgesucht hat, auch ausführt. Denn wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt, auf dass wir heilig und tadellos, das ist das Ziel, was Gott auch in unserem Leben anpeilt, vor ihm sei er in Liebe. So steht es in Epheser Kapitel 1, das könnt ihr dort selber nachlesen. Kapitel 1, Vers 4, wie er uns in ihm, in dem Herrn Jesus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Also wenn ich den Gott Jakobs, diesen Begriff höre, darf ich wissen, hier darf ich meine eigene Erwählung sehen. Meine eigene Erwählung. Heilig und tadellos vor ihm zu sein in Liebe. Dazu hat Gott, der Vater, mich auserwählt in seinem Sohn. Dazu hat er mich bestimmt. Zu diesem Ziel wird er mich führen. Das ist mein Trost, das ist meine Zuversicht. Was hast du für eine Zuversicht? Wer hat dich bestimmt? Was bestimmt dich? Was bestimmt dein Leben? Ist es Gott? Ist es seine Hand? Ist es seine Macht? Ist es seine Vorsehung? Kannst du sagen, von deinem Leben, jeder einzelne Tag kann ich aus Gottes Hand nehmen? Alles muss mir zum Besten dienen, denen, die Gott liebe, die er vorher bestimmt hat, gilt es dir? Bist du im Besitz dieses Erbes? Dann kann dir nichts passieren. Dann ist der Gott Jakobs für dich eine sichere Burg. Wisst ihr, was dort steht im Text, im Hebräischen? Das Wort Misgab steht dort drinnen. Was heißt das? Muss man nachschlagen. Und wenn man es nachschlägt in einem Wörterbuch, oder heute gibt es Computerprogramme, wo man nur mit dem Mausklick draufklicken muss, und einige von euch haben solche Programme, wenn ihr das nachschlagt, dann könnt ihr das finden, wo es noch auftaucht. Und könnt es nachlesen. Und dann könnt ihr sehen, in dem Wörterbuch, hier geht es um eine uneinnehmbare Festung, die so hoch ist, dass man sie nicht einnehmen kann. Niemand kann dieser Festung nahe. Das ist praktisch. In der vergangenen Woche habt ihr zum Teil euch so gefühlt, als könntet ihr dauernd überwunden werden. Das sind doch unsere täglichen Erfahrungen, die wir machen, dass wir den Eindruck haben, wir sind so leicht verwundbar, so leicht verletzbar. Wir sind so leicht wegzufegen. Wir können so leicht umgeworfen werden. Das sind meine Erfahrungen. Sind das nicht auch eure Erfahrungen? Und wenn ich jetzt nicht mich in der sicheren Burg sehe, wenn ich nicht den Gott Jakobs als meine Zuversicht habe, wenn er nicht mich ergriffen hat, dann bin ich außerhalb von dieser Burg. Aber wenn er mich ergriffen hat, bin ich in dieser sicheren Festung. Hochburg heißt es in einem Wörterbuch übersetzt auf Deutsch. Eine Hochburg. Alle Kinder Gottes dürfe in dieser Hochburg sein. Sie ist unerreichbar für den Feind. Er kann sie nie erklimmen, diese Burg. Und seine Pfeile reichen nie so weit, dass sie hineingehe in diese Burg. Diese Burg ist unantastbar. Nun, das ist das Holz, aus dem Missionare geschnitzt werden. Diese Lehre, diese Theologie, dass ich in Christus unanfechtbar bin, in Christus geborgen bin, in Christus vermag mich niemand herauszureißen und zu lösen von meinem Heil, von meinem Erbe. So kann ich leben, so kann ich auch mit Schwierigkeiten umgehen, so kann ich dem größten und dem stärksten Feind gegenübertreten. Ich bin in ihm geborgen. Er ist meine Burg. Gott ist meine Burg. Eine feste Burg ist unser Gott. Jetzt frage ich mich, heute hört ihr es. Ist es morgen euer Credo? Ist es euer Bekenntnis? Werdet ihr es noch festhalten? Wenn der Feind kommt und wenn er euch mit seiner Waffe bekämpft und er euch alles rauben will. Du, ich weiß etwas, hör mir nur zu. Die Bibel, du kannst ihr nicht vertrauen. Die Wissenschaft hat gesagt, oh, einige werden dann umfallen, einige werden dann sagen, ach ja, es ist ja wirklich so, dass man heute es viel besser weiß. Wenn du nicht Christus an deiner Seite hast, bist du für jede Irritation offen und alles kann dich wegbringen und kann dein kindlicher Glaube zerstören. Es ist ganz einfach für den Satan, uns zu verwirren. Es ist ganz einfach für ihn, uns aus der Bahn zu werfen. Wenn der Herr nicht für uns streitet, wenn der Herr nicht unsere sichere Burg ist, sind wir verloren. Und von daher ist jeder, der hier sitzt und ein Kind Gottes ist, eigentlich so im Herzen bestückt, dass er sagt, ach, das muss ich besser kennenlernen. Ich muss mir diese Burg anschauen. In der Psalme steht es, umschreitet Zion, seine Türme, seine Mauern, seine Gemächer, schreitet hindurch, schaut sie euch an. Das sind eure Wohnungen. Das ist eure Sicherheit, das ist euer Reichtum, das ist euer Erbe. Schaut es euch an. Und wenn ihr es euch anschaut, dann werdet ihr sagen, da geht es mir gut. In Jesaja heißt es mal Kapitel 33, die Verse 15 und 16 von diesen Festungen, dass man es da ganz gut hat, komfortabel. 33 Jesaja, die Verse 15 und 16, da heißt es in Vers 15 die Beschreibung der Kinder Gottes. Wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet, wer es verschmäht, durch Bedrückung Gewinn zu machen, wer sich mit seinen Händen wehrt, ein Bestechungsgeschenk anzunehmen, wer seine Ohren verstopft und nicht von Blutvergießen zu hören, wer seine Augen verschließt, um Böses nicht anzusehen, der wird auf Höhen wohnen, Felsen festen sind seine Burg, sein Brot wird ihm gegeben und sein Wasser versiegt nie. Wenn der Gott Jakobs meine sichere Burg ist, kann ich jeden Tag genügend Wasser und Brot habe. Hört sich jetzt eher an für euch wie eine Gefängnisspeise. Wasser und Brot, wo kriegt man das im Gefängnis? Wir kriegen Wiener Schnitzel und Pommes frites. Wir gehen nachher zu McDonald's oder gehen auf den Weihnachtsmarkt etwas. Das ist ein Essen, so denkt ihr vielleicht. Aber weit gefehlt. Wenn das hier steht, dann sind es im Grunde genommen nur die zwei Grundlebensmittel, die wir auch nötig haben. Aber was gemeint ist damit, ist wirklich ein Reichtum an Ernährung. Und jetzt nicht nur für den Magen, sondern für euer Herz. Wart ihr in der vergangenen Woche unzufrieden? Natürlich wart ihr unzufrieden. Wart ihr in der vergangenen Woche ängstlich? Natürlich wart ihr, sind wir alle, bin ich auch ängstlich. Aber wenn der Herr Jesus Christus uns sein Brot und sein Wasser gibt, dann werden wir satt. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird nie wieder dürsten. Ich verzweifle fast daran, das zu verstehen. Geht es euch auch so? Ich habe den Eindruck, hier sagt mir der Herr Jesus etwas, was ich gar nicht glauben kann. Wo mein Erfahrungswert immer wieder sagt, natürlich, ich habe doch noch Durst, ich brauche doch noch das und ich brauche doch noch das. Und jetzt am Weihnachten muss ich bei Amazon das noch bestellen. Ne? Und meine Wünsche, natürlich meine Wünsche. Und der Herr Jesus sagt, wenn du von mir trinkst, wenn du von mir lebst, dann brauchst du nichts mehr, dann hast du keinen Durst mehr. Das ist Wahrheit. Aber mir geht es so wie euch, dass ich sage, das stimmt doch nicht. So, nicht laut sage ich es, nicht? Sagt man ja nicht laut als Kind Gottes. Aber leise sagt man es dann doch. Und sagt, ach, ich habe doch noch Durst. Da ist doch noch was da. Nein, Wasser und Brot genug. Es ist die Fülle, die Fülle. Sicher, geborgen. Das brauchen wir, um überhaupt unser Angesicht auf die Verlorene zu lenken. Wenn ich nicht sicher und geborgen bin, bin ich mein ganzes Leben nur bemüht um meine eigene Sicherheit. Wenn ich nicht genügend habe, wenn ich nicht satt bin, dann werde ich mein ganzes Leben nur auf der Suche sein. Ich muss satt werden. Ich muss jetzt noch was bekommen. Und dann habe ich keine Zeit für die Verlorene. Ich muss jetzt erstmal nach mir schauen. Ich muss erstmal gucken, dass ich zurechtkomme. Ich muss erstmal schauen, dass meine Familie zurechtkommt. Und deswegen, Herr Jesus, kann ich dir nicht dienen. Das musst du verstehen. Ich kann es einfach nicht. Das ist unmöglich. Das ist der Grund, warum es heißt in der Bibel, die Ernte ist groß und die Arbeiter sind wenige. Weil ganz viele den Gott Jakobs nicht kennen und diese sichere Festung nicht bewohnen. Und weil ganz viele Kinder Gottes eben, obwohl sie errettet sind und obwohl sie in dieser Sicherheit und Geborgenheit und in dieser Fülle leben können, es nicht tun, nicht genügend tun, nicht ausreichend tun, nicht sich genüge lasse an Christus und von daher immer wieder die Nöte da sind. Aber dahin möchte der Herr Jesus uns bringen. Wisst ihr, dass wir in den Mauern Zions, auf dem Berg Gottes, in seiner Festung, wenn man darin wohnt, diesen Rettersinn bekommt, den der Herr Jesus Christus selber hatte? Ich bin gekommen, um Sünder zu erretten. Der Weltmensch sagt, ich bin gekommen, ich lebe, um glücklich zu sein. Gib mir, gib mir, gib Papa, gib Mama, gib. Das ist, was der Weltmensch sagt. Ich brauche das und wenn du mir das nicht gibst, bin ich sauer. Und wenn man erwachsen ist, dann möchte man was anderes, dann wachsen die Wünsche noch mehr. Aber wer in dieser sicheren Festung wohnt, der sagt, ich habe alles. Ich habe die Fülle. Ich habe alles. Ich bin reich gemacht. Ich vermag alles durch Christus. Ich habe einen Wunsch. Ich möchte diesem Herrn, der für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, dienen. Ich möchte ihm dienen. Ich möchte das, was er mir gegeben hat, weitergeben. Das ist Christusähnlichkeit. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Da könnt ihr es dann nachlesen. Ich verlasse meine Herrlichkeit. Oh, nö. Viele Christen sagen heute auf der ganzen Erde, ich bewahre meine Herrlichkeit. Darum muss ich kämpfen. Ich bewahre meine Herrlichkeit. Ich muss sie aufrechterhalten. Ich muss sie schützen. Und der Herr Jesus sagt, ich verlasse sie. Ich werde Knecht. Ich bin bereit, mich hinzugeben. Ich bin bereit, mich verletzen zu lassen. Ich bin bereit, mich aufzuopfern. Es darf etwas kosten. Und genau das ist es, was der Herr Jesus uns in seiner Burg, in seiner sicheren Festung gibt. Diesen Sinn, diesen Blick, diese Einstellung. Aber nur da können wir sie erhalten. Nur da werden wir sagen von uns aus, ja, wir sind dazu in der Lage. Mit Christus können wir durch das Feuer und können wir durch das Wasser gehen. Mit Christus können wir dem größten und schlimmsten Feind begegnen. Uns selbst. Habt ihr das mal entdeckt? Wer ist denn der größte und schlimmste Feind für uns? Wir selbst. Unser Fleisch streitet mit dem Geist. Jetzt, in diesem Augenblick. Das Fleisch sagt, hör weg. Denk an etwas anderes. Konzentrier dich nicht. Hör ja nicht zu. Hör weg. Der Geist sagt, hör. Hör, wenn Gott mit dir redet. Weißt du, wie lange und wie oft du noch hören wirst? Wenn es der letzte Augenblick ist, wo du die Stimme Gottes hörst. Und wenn du dann später wie Esau versuchst, umzukehren. Aber du kannst es nicht mehr. Es ist keine Möglichkeit mehr da. Versteht ihr das? Begreift ihr es? Oh, wie wunderbar sind die Augenblicke, wo Gott sein Wort uns auftut, wo er seine Stimme an uns richtet. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Aber ich möchte noch weitergehen und uns noch etwas Nächstes mit auf den Weg gebe. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, heißt es in unserem Text. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Wisst ihr, wenn man es liest, wird schon ganz klar, dass es um Kampf geht. Und von dem Kampf ist ja auch die Rede. Die Völker toben, die Königreiche wanken, die Erde kommt ins Wanken. Manche Ausleger sagen am Anfang, die Verse 2 und 3 sind nur ein Bild, 3 und 4, von den feindlichen Mächten. Die Erde, die sich wandelt, die Berge, das sind die feindlichen Nationen. Und jetzt braucht man den Herrn der Heerscharen. Er muss mit uns sein, der Herr der Heerscharen ist mit uns. Nun, ich möchte euch das an einem Beispiel ein bisschen darstellen. Es gab im Alten Testament eine Frau, die war verheiratet. Sie liebte ihren Mann und ihr Mann liebte sie, aber sie hatte keine Kinder. Und sie verzweifelte daran. Man machte sich über sie lustig. Und dann kommt sie zum Herrn und legt ihm ihre Not hin. Und sie sagt in 1. Samuel Kapitel 1, Vers 11, und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Sie will dieses Kind Gott weihen, Samuel. Nachher lesen wir davon. Aber was sie dahin bringt, nun den Herrn so anzurufen, Herr der Heerscharen, das ist ihr Elend. Und sie sagt, mein Elend ist eigentlich wie eine große Armee. Und diese Armee, die du dauernd mich bekämpfe, mit mir streite, die du dauernd mir das Leben schwer mache. Diese Armee, diese feindliche Krieger, diese Gedanken in meinem Herzen, diese Zweifel, diese Nöte, die da sind. So geht's der Hanna. Das Elend ist eines, was sie so tief empfindet, dass sie gar keine Freude mehr an ihrem Leben hat. Und sie hat im Grunde genug. Sie sagt, das muss anders werden. Und nun macht sie etwas, wo wir ihren Glauben sehen, wo sie sagt, Herr der Heerscharen. Und damit hält sie an Gott fest und an seiner Kraft und sagt, diese Heerschare Gottes, seine Macht und seine Stärke, darauf will ich vertrauen. Darauf will ich also appellieren, daran will ich appellieren. Woran hältst du dich fest, wenn das Elend in dein Leben einzieht oder sich breit macht? Und wenn durch das Elend mit verursacht eben dann auch Zweifel kommen, und es ist gar keine Hoffnung mehr da. Siehst du dann den Herrn der Heerscharen? Die Hanna hat den Herrn der Heerscharen so angerufen. Und der Herr hat sie erhört. Glaubt ihr, dass wir, wenn wir heute den Herrn der Heerscharen anrufen, er uns nicht auch erhören wird in unserem Elend? Denkt ihr, dass es ihm egal ist, wie es uns geht? Wie wir uns fühlen, was in unserem Herzen uns auch so schwer fällt. Es ist ihm gar nicht egal, sondern ganz im Gegenteil. Er möchte uns zeigen, wie er kämpfen und streiten kann. Und er schenkt der Hanna nicht nur den Samuel, sondern später noch weitere Kinder. Und er macht sie groß. Er macht sie groß. Sie ist bis heute in der Bibel überliefert als eine, die dem Herrn vertraut hat. Die Hand angelegt hat an ihn und gesagt hat, Herr, du bist mein Herr der Heerscharen. Und in meinem Elend vertraue ich dir. Ach, wenn ihr das so tut, dann werdet ihr erleben, dass der Herr eigentlich nur darauf gewartet hat. Dass er genau das tut, dass er sagt, Herr der Heerscharen, ach, mein Elend ist so groß, meine Schwierigkeiten, all meine Nöte, stehe du mir bei. Persönliche Nöte. Manchmal ist es auch der Kampf mit der Sünde. Das kommt dann später. Und da ist auch der Begriff Herr der Heerscharen einer, der auftaucht. Das möchte ich einfach, um den Begriff zu erklären, euch da ein kleines bisschen auch nahe bringen. 1. Samuel 15, Vers 2 heißt es so. Also wir überlegen, was bedeutet es? Der Herr der Heerscharen ist mit uns. 1. Samuel 15, Vers 2. So spricht der Herr der Heerscharen. Ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. Amalek steht für die ganze Gottlosigkeit. Amalek ist ein wirkliches Volk gewesen, ein Erzfeind Israels. Von hinten habe sie Israel angegriffen. Es gibt Feinde, die man nicht leicht bekämpfen kann. Feinde von außen, aber auch Feinde von innen. die Sünde, die in unserem Herzen wohnt. Für die, die noch gar nicht den Herrn Jesus Christus kennen, aber auch wenn wir den Herrn Jesus Christus kennen, wohnt sie noch im Fleisch, selbst wenn unsere Herzen gereinigt sind, und hat sie einen Einfluss auf unser Herz. Oh, es ist ein elender Kampf, der Kampf mit der Sünde. Es ist ein elender Kampf. Und immer wieder kommt er, der Feind, von hinten. Ganz listig schleicht er sich in unser Leben hinein. Ganz listig breitet er sich aus. Und oft merken wir es gar nicht. Die Sünde. Die Angriffe von außen her, das ist genau dasselbe. Da ist auch, es ist so verheerend. Alles nur mit dem Ziel, unseren Glaube auszulöschen. Diese feurige Pfeile Satans wollen unseren Glaube auslöschen, unsere Freude am Herrn uns nehmen. Das ist die Absicht. Und jetzt ist hier der Herr der Heerscharen auf der anderen Seite. Und er sagt, ich habe einen Kampf mit Amalek. So spricht der Herr der Heerscharen. Ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. Ich will strafen. Nun, er hat die Möglichkeit, er hat die Kraft zu heiligen, er ist uns zur Heiligung geworden. Wo er handelt, da wächst etwas. Er tötet die Sünde in unserem Leben ab und lässt dafür neue Früchte und neue Dinge wachsen, die wir von uns aus gar nicht haben. Er ist es. Er straft. Sein Wort hat Macht, wirklich unser Leben, gerade im Hinblick auf unsere Genüsse, auf unsere falsche Genüsse, auf unsere falsche Begierde, mehr und mehr zu schwächen. Und am Ende werden wir vor ihm rein und heilig stehen. Ich will strafen. Es gibt viele Menschen in dieser Welt, die sagen, ich bessere mich. Ich nehme mir etwas vor. Ich habe einen Plan für mein Leben. Ich habe also gute Vorsätze im neuen Jahr. Jetzt geht das Jahr bald wieder zu Ende. Was hilft's? Ihr seid nicht in der Lage, mit eurer Sünde zurechtzukommen. Ihr könnt euch nicht selber erlösen. Ihr habt keine Kraft, euch zu verändern. Der Mensch ist, wenn er geboren ist, ein Sünder. Er ist verloren. Er kann sich tausendmal vornehmen. Jetzt glaube ich an Jesus. Jetzt nehme ich ihn an. Und wie viele haben es gemacht? Wie viele haben genau das so gesagt? Ich mache das. Wo sind sie heute? Aber wenn der Herr sagt, ich möchte für ihn eintreten vor dem himmlischen Vater. Ich bin sein hoher Priester. Ich bin sein König. Ich bin sein Prophet. Ich bin der ihn heiligt. Ich bin der ihn verherrlicht. Ich bin der ihm Weisheit schenkt. Dann ist es was ganz anderes. Wer redet für dich? Und die den Herrn kennen, darf ich es euch auch mitgeben. Wer redet für dich? Wer ist an deiner Seite? Siehst du den Herrn der Heerscharen, wie er für dich streitet gegen all die feindlichen Mächte, all die Schwierigkeiten? Siehst du ihn, wie er kämpft an deiner Seite, wie er dir vorausgeht, als der Josua auf dem Weg nach Jericho war, erschien ihm der Herr als der Oberste der himmlische Heerscharen. Und er sagt, ich bin gekommen. Warum sagt er es im Josua? Um ihm ein für alle Mal das klar zu machen, es ist sein Kampf und er geht auf diesem Kampf voran. Es ist sein Land, die Erde ist des Herrn und die Fülle dran. Und er gibt diesem Volk Israel dieses Land, was sie nicht von Anfang an hatte, sondern wo die Kanaaniter drin wohnte. Und er pflanzt sie dort ein und er breitet sie dort aus und er gibt ihnen dort Frucht. Und lässt sie wachsen. Oh, das ist ein Anblick. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, wenn wir das für uns so auch wahrnehmen. Ich muss am Ende von dieser Predigt auf einen Gedanken kommen, wo der Herr der Heerscharen in ganz besonderer Weise auch sich uns genaht hat. Und da sind wir im Grunde direkt in der Weihnachtszeit. Im Lukas-Evangelium Kapitel 2 heißt es einmal, dass die himmlische Heerschar sich auf den Weg gemacht habe. Und sie hatte ein Anliegen in ihrem Herzen. Und dieses Anliegen habe sie damals den Hirten auf dem Feld kundgetan. Ich lese mal ab Vers 9. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Die himmlische Heerschar. Wo habe sie am meisten gestaunt? Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Sie haben am meisten gestaunt, als Gott seinen Erlösungsplan in Wirklichkeit umgesetzt hat, in der Realität. Das heißt, als der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Die himmlische Heerschar, sie begleite diese Menschwerdung. Sie sind mit dabei. Und sie kommen gar nicht aus dem Staunen heraus. Sie lobe Gott. Sie lobe Gott an dem, was sie sehe. Und sie sagen: Schaut, es ist eure Freude. Freude, Freude verkündige ich euch, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Die himmlische Heerschar, die habe sich ganz besonders aufgemacht und habe auf die Erde geblickt, als der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Und fortan waren die Engel auf dem Weg mit dem Herrn Jesus. Sie haben ihn begleitet, als er in seinem Kampf mit dem Satan in der Wüste gesiegt hat, und kam, um ihn zu stärken. Sie sind ihm beigestanden im Garten Gethsemane. Sie haben die ganze Zeit mit großer Spannung und Aufmerksamkeit auf ihn gesehen und haben das Wunder am Kreuz auf Golgatha betrachtet. Aber hier bei der Menschwerdung, da haben sie nur staunen können. Oh, der Herr der Heerscharen ist mit uns. Für uns heißt es: Er ist Mensch geworden, kann mit uns empfinden. Er erkennt die Regungen des Herzens, die wir auch haben. Er kennt sie. Wenn wir durch die Weihnachtszeit gehen, und manche von euch haben schon Dutzende von Weihnachtszeiten hinter sich, müssen wir uns immer wieder diese Frage stellen: Bleibt es für uns genauso staunenswert, genauso ergreifend wie für die Engel? Sind unsere Augen so ausgerichtet auf den Sohn Gottes, als er Mensch geworden ist, dass wir sagen: Wie kann es nur geschehen? Paul Gerhardt, wir haben es heute Morgen gesungen: Wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich dich empfangen? Als ob er sagen wollte zu uns: Ich kann ihn ja gar nicht recht empfangen. Bei allem, was ich mich bemühe und mich anstrenge, bei allem, wo ich versuche, ihm gerecht zu werden, ich kann ihm doch gar nicht gerecht werden. Es ist ein zu großes Wunder. Es ist zu viel Herrlichkeit, so viel Licht. Ich bin nicht in der Lage, in rechter Weise darauf zu reagieren. Ich müsste platzen vor Freude. So ist es im Grunde genommen auch bei uns. Wir müssten platzen vor Freude. Es ist die Ansicht, die der Engel hier sagt: Ich verkündige euch. Er sagt nicht nur Freude, große Freude. Ich verkündige euch große Freude. Wenn wir dem Psalm 46 durcharbeite und miteinander uns das anschaue, der Herr, der Heerschar mit uns, dann sagt uns heute unser himmlischer Vater, für dich ist große Freude da, jetzt in diesem Augenblick. Jetzt stellt euch mal vor, auf dieser Erde zu gleicher Zeit sitzen Millionen von Menschen im Hause Gottes. Millionen von Menschen hören das Wort Gottes. Millionen Kinder Gottes hören, was Gott ihnen zu sagen hat. Nun frage ich mich, wie viel von ihnen haben große Freude? Wie viele von ihnen sagen, oh, wie dankbar bin ich, dass ich nicht mehr in dieser Welt leben muss oder dazugehören muss als Bürger, sondern Himmelsbürger sein kann. Wie dankbar bin ich darüber, dass ich einen Heiland haben kann, der meine Schmerzen zu seinen Schmerzen gemacht hat. Der meine Tränen zu seinen Tränen gemacht hat. Und er hat für mich geweint. Geht es euch so? Genau das möchte der Herr erreichen, wenn er uns sagt, der Herr der Heerscharen ist mit uns. Dass wir sagen, es kann mir nicht besser gehen. Ich kann nicht mehr erhalten. Ich kann nicht reicher werden. Ich kann nicht mehr zur Fülle kommen. Es gibt nicht mehr, was der himmlische Vater mir geben kann, als das, was er mir durch seinen Sohn und in seinem Sohn gegeben hat. Wir sind reich gemacht, wir sind zur Fülle gebracht worden. Und aus dem Grund, weil es so ist, darf der himmlische Vater von uns erwarten, dass wir ihm mit Freude dienen. Er hat uns Freude gegeben, wir dürfen ihm mit Freude dienen. Er hat uns reich gemacht, aus dem Grund können wir immer wieder etwas geben. Aus dem Grund haben wir immer wieder etwas zu sagen dieser Welt. Eine Botschaft, die von Rettung spricht. Möge der Herr uns helfen, dass wir in der rechten Weise ihn als Herrn der Heerscharen bei uns sehen, wenn wir nachher auf dem Weihnachtsmarkt sind. Aber durch die ganze Weihnachtszeit hindurch, durch unser ganzes Leben hindurch, der Herr der Heerscharen ist mit uns. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. O, unser himmlischer Vater, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass du der Gott Jakobs bist. Du hast ihn dir ausgesucht, erwählt. Und wenn wir von ihm lesen, lesen wir gar nicht von irgendwelchen besonderen Dingen. Er war hinterlistig, er war ein Betrüger. Er war ein Fersenhalter und hat seinen Bruder schon im Mutterleib festgehalten. Es ist nicht zu verstehen, dass du ihn erwählt hast. Es ist nur zu begreifen aus deiner Güte heraus, aus deiner unbegreiflichen Liebe, die in sich selber auch begründet ist. Wenn wir uns überlegen, warum wir erwählt worden sind, dann ist es gar nicht anders. Herr, wir können uns ja nur schämen für unser Leben, für all unser Sein und für all die Zielverfehlungen, für all die Sünde, für all den Schmutz, der unser Leben begleitet hat. Und dann hast du zugegriffen mit deiner mächtigen Hand und hast uns aus der Grube herausgezogen, aus dem Elend, aus dem Schmutz und hast uns gewaschen mit dem Blut deines Sohnes und uns erneuert durch deinen Geist. Unser himmlischer Vater, wir danken dir dafür. Du bist ein Gott Jakobs. Oh, du bist unsere sichere Burg, unnahbar, unantastbar. Und du bist der Kämpfer, der Streiter, der unser Erbe uns gibt. der vor uns vorangeht und dessen Fußstapfe wir folgen dürfen. Wir danken dir, Herr, dass der Sieg gewiss ist, du hast es vollbracht. Und nun dürfen wir im Triumphzug umhergeführt werden von dir. Nun hilf uns auf unserem Lebensweg, dass er ein Triumphzug sein kann. Du weißt, dass es uns oft nicht leicht fällt und dass wir gar nicht immer so sehen, was du uns auch zeigst in deinem Wort. Erbarme du dich über uns. O Herr, schau nicht auf unsere Schwachheit, schau nicht auf unsere ganze Not, unser Elend, unsere Sünde. Unser himmlischer Vater, blicke du auf deinen Sohn und um deines Sohnes Willen belebe du uns und segne du uns heute, morgen, in der kommenden Woche. Lass uns ein Licht sein für diese Finsternis. Amen.